Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mal wieder begleitet uns ein Text aus dem letzten Buch unserer Bibel, aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Liebe Schwestern und Brüder, da sitzt Johannes in der Verbannung auf der Insel Patmos, ein kleines, trockenes Eiland, und hat sich in eine Höhle verkrochen. Können Sie heute noch bewundern, diese Höhle. Ich war mal vor 30, 35 Jahren dort. Ein kleines Höhlchen mit einem Steinbänkchen und oben ein kleines Loch, dass ein bisschen Licht reinkommt. Da hauste der Johannes. Seit vielen Jahrhunderten steht nebendran eine kleine orthodoxe Kirche, die von den vielen Kerzen, die da drin angezündet wurden, damals zumindest komplett schwarz war. Schön ausgemalt, kein Gemälde mehr zu erkennen. Aber diese Kerzen zeigten auch, wie hoch die Wertschätzung für diesen Menschen Johannes dort auf Patmos auch heutzutage noch ist. Und gleichzeitig, wenn man die Bilder in der Offenbarung des Johannes betrachtet, hat man immer so seine Zweifel. Kann das so sein? Das Buch mit den sieben Siegeln, eine Weltuntergangsatmosphäre, das Endgericht. Die einzelnen Gemeinden werden eine nach der anderen in die Kritik genommen und zuweilen, auf gut Deutsch gesagt, auch abgewatscht. War das nicht nur ein Stück Fantasie? Ist das tatsächlich vielleicht nicht doch Gottes Eingabe gewesen, dass Gott dem Johannes in einer Fülle von Bildern einen Einblick gegeben hat in das, was sich zukünftig ereignen wird oder ereignen kann? Oder ist das eine oder andere auch ein Rückblick auf Gewesenes in eine ferne Zukunft transportiert? Ich habe über viele Jahre hinweg mit dem Johannes, nicht nur mit dem Johannes, aber mit dem Johannes und insbesondere seiner Apokalypse, seiner Offenbarung, meine Probleme gehabt. Weil ich mir gedacht habe, wie passt das zusammen mit einem gnädigen, mit einem verzeihenden, mit einem zuverlässigen Gott, wenn es irgendwann irgendeine Generation erwischt, wo es dann heißt, jetzt ist Schluss, jetzt hört's auf. Alles, was euch vertraut ist, alles, was euch wichtig ist, ist jetzt nicht mehr wichtig. Aber je länger, je mehr habe ich mich mit ihm angefreundet und versucht auch, ihn zu verstehen in seinen Bildern, und aber auch versucht, die Bilder, die er hatte, in unsere Wirklichkeit hinein zu übersetzen, damit aber auch abzugleichen. Ob es denn tatsächlich so einen Endzeitkalender gibt, wo der liebe Gott wie an einem Maßband jeden Tag einen Zentimeter abschneidet, so wie es Weiland die Bundeswehrler in den letzten Wochen ihres Dienstes gemacht haben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn man das so hört, sagt man, super. Da gibt es noch was. Da kommt noch was. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Da sage ich nicht super. Auf vielen Schildern, die man heutzutage sieht, heißt es, wir haben nur eine Erde. Und viele sorgen sich drum, warnen vor den Veränderungen. Das Wort Klimakrise, Klimakatastrophe, es geistert durch viele Gedanken, durch viele Münder. Und die Bandbreite ist ja sehr groß zwischen, da können wir noch was ändern, über, das können wir laufen lassen, da können wir eh nichts mehr ändern, bis hin zu, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt versuche ich den Johannes darauf anzuwenden. Erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Schenkt Gott uns noch eine neue Erde, einen neuen Himmel? Kriegen wir die Chance, nochmal neu anzufangen? Oder sind wir so, dass wir sagen, die alten Fehler wiederholen wir wieder, wenn wir eine neue Chance kriegen? So wie es der britische Philosoph Karl Popper mal gesagt hat, jede Generation hat die Chance und das Recht, ihre eigenen Fehler zu machen. Und wenn man ihnen noch ein Stück weiter denkt, heißt es, jede Generation hat das Recht, die Fehler der Altvorderen zu wiederholen. Bewegen wir Menschen uns? Gehen wir mit Erkenntnis und Erfahrungen um daraus zu lernen? Oder machen wir den ganzen Fehler immer wieder neu? Dann wäre es schon ein sehr großzügiger Akt von unserem Herrgott, wenn er sagt, die haben die erste Erde kaputt gemacht, jetzt kriegt er halt eine neue. Vielleicht ist es aber auch anders zu verstehen. Das Alte, das Zerstörerische, das Lebensfeindliche, was in uns Menschen steckt, wird überwunden. Und wir selbst sind Teil dieser neuen Erde und des neuen Himmels, wenn Gott uns Einsicht und Weisheit schenkt, andere und neue Wege zu gehen. Wir werden sehen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Für Johannes war Jerusalem eine besondere Stadt, so wie es für viele Menschen auch heute noch ist. Es ist der Ort, der vielen Weltreligionen heilig ist. Er ist der Ort, in dem als Wichtigstes für uns Christen die größte Geschichte der Menschheit sich vollendet hat. Das Leiden und Sterben, aber eben auch die Auferstehung Jesu. Und in der Bibel gibt es andere Visionen, die heißen, von Jerusalem wird Weisung ausgehen. Es wird der Tag kommen, an dem sich alle Völker zu Gott wenden und eine Wallfahrt nach Jerusalem, zu dieser heiligen Stadt machen. Und dann kommt Johannes daher und sagt, das alte Jerusalem, das hat ausgedient. Jetzt kommt ein neues von Gott aus dem Himmel. Es gibt viele Menschen, die auch heutzutage sagen, man muss mit bestimmten Dingen, die im Land, in dem Jerusalem steht, besonders nachsichtig und vorsichtig umgehen, denn schließlich ist das ja die Stadt, an der sich die Menschheitsgeschichte vollendet. Nur im Moment kommt keine besondere Weisung von diesem Ort, sondern eher immer wieder Meldungen des Nichtverstehens, der Gewalt und des Hasses. Vielleicht braucht es dieses neue Jerusalem. Eines, das nicht von Menschenhänden gebaut wurde und nicht von Königsschatztruhen finanziert wurde, sondern von Gott kommt. Geschmückt, einladend, dass unsere menschlichen Seelen es als Sehnsuchtsort empfinden können. Und man muss natürlich dann auch sagen, geschmückt, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, würde man heutzutage natürlich nicht sagen. Da könnte man sich auch gleich wieder einen Schiefer einziehen, einen Spreisel. Weil Frauen und Bräute ja nicht Gegenstände sind, die ihren Besitzer wechseln. So war das auch nicht gemeint, sondern es ist ein Bild dafür, dass Gott trotz allem, was wir Menschen immer wieder anstellen, das Objekt, dass wir das Objekt seiner ganz besonderen Liebe sind. Und das Sinnbild für eine ganz besondere Liebe, das ist ja der Moment, in dem zwei Menschen sich ein Ja-Wort geben. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Eine prächtige Stadt, die vom Himmel kommt, schöner als alles andere. Und die Stimme sagt, sieh da, das ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Wegen diesem halben Satz ist dieser Text ja auch in die Lesungsreihe für die Kirchweihfeste eingeflossen. Die irdische Hütte Gottes, das sind im landläufigen Ansehen die Kirchen. Und da gibt es ja auch einen ganz schönen Unterschied. Da gibt es prächtige, ausgemalte, ziselierte, gotische, barocke Dome und es gibt kleine und bescheidene Kirchlein wie die unsere. Nicht schmucklos, aber auch nicht prächtig. Bei vielen anderen Kirchen, da haben sich Menschen verewigt und gesagt, da schaut mal her für alle Ewigkeit, sollen die Menschen vor Ort und darüber hinaus erkennen, was für ein toller Hecht ich gewesen bin, weil ich eine Kirche gebaut habe. Das stammt alles noch aus den Zeiten der Feudalherrschaft. Auch unsere Kirche ist ja als Kapellchen adeliger Herren mal gebaut worden. Später dann vergrößert, aber nie in überschwänglicher und die Menschen verherrlichender Pracht ausgestattet worden, sondern bescheiden und mit klarer Linie. Und wenn ich die alten Bilder betrachte, von der ursprünglichen Ausgestaltung, war sie ein bisschen überfüllt, aber nicht von Pracht, sondern von Gegenständen. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das zeigt auch eins, dass wir wanderndes Volk sind. Die Hütte ist ein Begriff aus dem Nomadenleben gewesen. Die Hütte Gottes, die war immer mit Israel unterwegs auf der 40-jährigen Wanderschaft. Und sie zeigt einfach, Gott ist bei euch, wenn ihr unterwegs seid durch euer Leben. Da braucht es keine Pracht, da braucht es keine Bewunderung, da braucht es keinen genialen Architekten, da braucht es einen Platz, wo Gott und Mensch sich begegnen können. Und die Glocke gibt ihr Ja dazu. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da kann man jetzt wieder mit zwei Blickwinkeln draufgehen. Der eine ist ein wünschenswerter. Wie wäre es denn, wenn Gott tatsächlich das Regiment übernähme? Wir müssten den ganzen Kladderadatsch mit Wahlkämpfen und sonstigen nicht über uns ergehen lassen. müssten nicht mit unserem Gewissen entscheiden, wem geben wir unsere Stimme, wem trauen wir am meisten zu oder wem trauen wir am wenigsten von dem Wenigen, des Wenigen zu, sondern es wäre einfach Gott, der ganz genau weiß, was für uns Menschen richtig und wichtig ist, und der übernimmt den Chefsessel. Das ist eine, ich gebe zu, romantische Vorstellung. Wenn Menschen das versucht haben, oder wenn man in die Geschichte blickt, dann sind solche Gottesstaaten immer im Unglück untergegangen. Aber der Gedanke, dass der oberste Chef übernimmt, weil wir Menschen es nicht können, der schwirrt trotzdem immer noch durchs Bewusstsein und den Kopf. Aber das kann wirklich nur dann, könnte zumindest ansatzweise funktionieren, wenn die erste Hälfte dieses Satzes einträfe. Er wird bei Ihnen wohnen, ja. Sie werden sein Volk sein und er selbst wird mit Ihnen sein. Das eine bedingt ja das andere. Dass wir Menschen ganz bewusst unser Ja sagen und nicht nur aus Gewohnheit. Dass wir ihm einiges in die Hände legen. Nicht einen Thron, von dem aus absolutistisch regiert wird. Das geht heutzutage ganz bestimmt nicht mehr. Aber vielleicht ist dieses Gott die Herrschaft überlassen, auch dadurch erfüllt, wenn wir in unseren Gedanken und in unseren Entscheidungen all das, wovor wir stehen, messen an dem, was der Maßstab Gottes ist. Und was dient dem, was Gott mit uns vorhat? Sozusagen mittelbar, wie auch wir eine mittelbare Demokratie haben. Das tröstliche Wort, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das wünschen wir uns alle. Und dieses Wort lesen wir oft im Zusammenhang, wenn wir Abschied nehmen von einem Menschen. Das ist ein Hoffnungsort, dass der, der geht, an einen Ort kommt, wo es all das, was unser menschliches Leben manchmal wenig lebenswert macht, nicht mehr gibt. Keine Trauer, kein Leid, keine Schmerzen. Abgewischte Tränen, nicht nur, damit es kein anderer sieht, verstohlen aus dem Auge gewischt, sondern wirklich getröstet. Nur dieses Wort ist eben nicht nur auf die zukünftige jenseitige Welt ausgerichtet in unserem Text, sondern auf das, was Gott schenken will, verbunden mit dem Neuen, mit der neuen Stadt Jerusalem, verbunden mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, verbunden mit einem neuen Sein von uns Menschen. Kann man jetzt sagen, nehmen wir es wörtlich, dieses Bild, wir machen weiter wie bisher, alles kracht zusammen, der liebe Gott schenkt uns was Neues, oder entsteht dieses Neue in uns und durch uns, und eine neue und vielleicht bessere Art von Verantwortungsübernahme, als wir es bisher gelebt und erlebt haben. Einige Gedanken zu diesem Text, im Versuch, sie in die Wirklichkeit zu holen, im Versuch, Deutliches zu sagen, ohne sich auf irgendwelche Seiten zu schlagen. Das ist im Übrigen auch eine der Anforderungen, vor denen man als Pfarrer steht. Ich habe schon oft gehört, ich solle politisch nichts sagen. Und ich antworte immer, ich kann nicht predigen, ohne politisch zu sein, und zwar im ursprünglichen Sinn. Politik ist etwas, was das Gemeinwesen betrifft. Aber ich werde nie etwas sagen, was irgendwo parteipolitisch zu verstehen sei. Warum ich euch jetzt diese Predigt gehalten habe, ist ganz einfach. Das ist meine letzte Predigt vor meinem Urlaub. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann haben wir alle gewählt. Und ich bin mir sicher, es wird noch keine neue Erde und kein neuer Himmel vom Himmel fallen nach dieser Wahl. Wir werden weiter in die Zukunft gucken, wie Johannes damals, und werden unseren Beitrag leisten, dass unsere Erde lebenswert bleibt, und werden weiter in unserer kleinen Hütte Gottes zusammenkommen, um auf sein Wort zu hören. Auf das Wort dessen, der am Ende unseres Predigttextes sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.